Deutschlandfunk, Information und Musik.
Demokratie muss man sich was kosten lassen. Und gerade dann, wenn ein demokratisches Mammutprojekt ansteht wie das hier. Indien, seit fast 80 Jahren eine Demokratie und heute nicht nur das bevölkerungsreichste Land der Erde, sondern eben auch die größte Demokratie der Welt. Seit Freitag wird dort das neue Lok Sabha, das Parlament, gewählt. Rund 6 Wochen lang, fast 1 Milliarde Menschen wahlberechtigt, kosten umgerechnet mindestens 14 Milliarden Euro. Aber eben auch eine Demokratie in Gefahr, denn die amtierende Regierung, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch weitere 5 Jahre regieren wird, die hat die demokratischen Freiheiten in diesem wirtschaftsstarken Land in den vergangenen Jahren peu à peu ausgehöhlt. Darüber reden wir jetzt. Christian Wagner ist Indien-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und ich konnte mit ihm vor dieser Sendung sprechen. Herr Wagner, an einer dritten Amtsperiode Modi kommt Indien nach allem, was wir bislang wissen, wohl nicht vorbei. Wird seine Partei, die BJP, beziehungsweise das Parteienbündnis dahinter, die National Democratic Alliance, den Vorsprung möglicherweise noch deutlich ausbauen?
Ja, viele Prognosen gehen davon aus, dass Modi erstens gewinnen wird und dass er zweitens seinen Vorsprung ausbauen kann. Allerdings hat Modi auch selber sehr ambitionierte Ziele vorgegeben. Er hat für seine Partei das Ziel von 370 Sitzen vorgegeben. Das wären ungefähr 20% mehr, ebenso für sein Parteienbündnis. Das zeigt also, dass er auch selber die Latte hochgelegt hat und da darf man gespannt sein, wo er diese zusätzlichen Sitze gewinnen will, denn es gibt natürlich Regionen in Indien, vor allem im Süden, in denen die indische Volkspartei bislang eben wenig Gewinne erzielen konnte.
Das sprechen Sie zum Beispiel wahrscheinlich Westbengalen an, wo die dortige Chief Minister Mamata Banerjee bislang weiterhin noch fest im Sattel sitzt, oder?
Ja, es gibt eine Reihe von Bundesstaaten, Westbengalen, aber auch Tamil Nadu, Kerala, wo wir eben sehr starke Regionalparteien haben, wo sich die BJP bislang schwer getan hat, wo man aber dann doch Gewinne erzielen muss, wenn man eben diese magische Schwelle von 370 Sitzen erreichen möchte.
2014, als die BJP und Narendra Modi an die Macht kamen, damals konnte man noch den Eindruck gewinnen, von dieser früher teils sehr drastischen Ideologie geleiteten Rhetorik der Hindutva hatte man sich so ein bisschen entfernt, hat sich ein bisschen gemäßigter gegeben. Aber so seit 2019, eben seit der letzten Wahl, war das nicht mehr der Fall. Da ist der hindu-nationalistische Ton eigentlich immer schärfer geworden. Angenommen, der Vorsprung wird jetzt nochmal deutlich ausgebaut. Wird da der Weg weitergehen, dass man den Ton weiter verschärft?
Ja, ich gehe schon davon aus, dass Modi den Weg zu einer Hindu-Nation weiter voranschreiten wird. Es gibt ja einige große Gesetzesvorhaben, die er bereits angekündigt hat, zum Beispiel die Einführung eines einheitlichen Zivilrechts. Das würde die Rechte von Minderheiten, vor allem der Muslime, nochmal weiter beschneiden. Modi hat ja als zweites Ziel ausgegeben, Indien eben bis zum Jahr 2047, zum 100-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit, auch zu einer entwickelten Nation zu machen. Und ich denke, dahinter steht natürlich auch, es dann zu einer Hindu-Nation zu machen. Deshalb würde ich schon davon ausgehen, dass die Entwicklung zu einer Hindu-Nation auch unter der dritten Amtszeit von Herrn Modi weitergehen wird.
Der Wahlkampf ist ja durchaus auch davon geprägt. Im Januar, als da nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten der neue Ram-Tempel in Ayodhya eingeweiht wurde, also da, wo die Hindu-Nationalisten Anfang der 90er Jahre eine Moschee, die Babri-Moschee, dem Erdboden gleichgemacht haben. Der Tempel wurde eingeweiht, obwohl er noch gar nicht zu Ende gebaut worden ist. Und da hat sich im Januar Narendra Modi in so einer fast schon sakralen Rolle präsentiert. Und das ist damals sehr stark kritisiert worden, auch von hinduistischen Geistlichen. Aber das hat ihm alles in den Augen der Mehrheit nichts anhaben können. Warum eigentlich nicht?
Nein, Modi steht natürlich für diesen Hindu-Nationalismus. Man darf natürlich nicht vergessen, das ist für viele Wählerinnen und Wähler schon ein sehr überzeugendes Narrativ. Die BJP hat es ja auch geschafft, ihren Stimmenanteil zwischen 2014 und 2019 nochmal auszuweiten. Mittlerweile wählen fast 40% der Wählerinnen und Wähler die BJP. Und das hat natürlich auch was mit dem Narrativ zu tun, also der Stolz auf die Hindu-Nation. Das ist schon ein Narrativ, was eben sehr stark verfängt und deshalb gibt es zwar diese Kritik dann immer wieder an der Instrumentalisierung von Religion, aber es ist natürlich ein Narrativ, was eben doch bei einer großen Zahl von Wählerinnen und Wählern attraktiv erscheint und dort auch entsprechend ankommt.
Schauen wir mal auf die Opposition. Die hat ja einen durchaus klangvollen Namen im Personal. Rahul Gandhi von der Kongresspartei, der ist einer der Spitzenkandidaten vom Parteienbündnis Indian National Developmental Inclusive Alliance, kurz India. Und er ist ja immerhin Enkel der früheren Premierministerin Indira Gandhi und damit auch Urenkel von Jawaharlal Nehru, also dem Vater der indischen Demokratie. Und trotzdem, die Opposition ist von einer derartigen strukturellen Schwäche fast schon gelähmt, dass man sie als politische Kraft gar nicht mehr so richtig ernst nehmen kann. Wie hat die BJP es geschafft, die Opposition derart zu marginalisieren?
Nun, die BJP hat vor allem natürlich auf nationaler Ebene ein sehr überzeugendes Narrativ. Man darf nicht vergessen, Premierminister Modi ist der mit weitem Abstand beliebteste Politiker mit sehr hohen Zustimmungswerten. Dagegen kann Rahul Gandhi eben nicht ankommen. Zweiter Punkt ist, die BJP hat natürlich auch die beste Parteiorganisation. Sie hat eben drittens ein überzeugendes Narrativ mit dem Hindu-Nationalismus und sie hat natürlich auch die meisten finanziellen Ressourcen. Demgegenüber haben wir eben eine Opposition, die eben ja im Oppositionsbündnis zerstritten ist. Wir haben eben viele Regionalfürsten, die sich immer wieder gegen die vermeintliche Vorherrschaft der Kongresspartei gewehrt haben. Und das macht es natürlich extrem schwer, hier auf nationaler Ebene ja einen Block gegen die BJP zu bilden. Zweitens hat es die BJP auch immer verstanden, in den letzten Wochen und Monaten eben die Opposition auch zu spalten. Wir haben gesehen, dass Nitesh Kumar aus Bihar, ein wichtiger Oppositionsführer, dann wieder zurückgegangen ist zur BJP. Wir haben gesehen, dass die BJP eine Reihe von Oppositionspolitikern auch mit Strafverfahren überzogen hat. Das bekannteste Beispiel letztens war die Verhaftung des Chief Ministers von Delhi, Herrn Kejriwal. Also es gab ja schon einige Punkte, wo die BJP sowohl versucht hat, die Opposition zu schwächen, aber wo natürlich die Opposition selber auch strukturelle Schwächen hat, die sie halt nicht überwinden kann und damit eben für die Wählerinnen und Wähler auch keine Alternative zur BJP ist.
Ist denn historisch betrachtet der Name Gandhi und auch Kongresspartei, die Kongresspartei hat ja jahrzehntelang die indische Politik dominiert, muss man ja schon sagen. Sind diese Namen fast schon eher eine historische Last als ein Vorteil?
Ja, das ist vermutlich auch einer der Gründe, dass natürlich jeder weiß, jeder Parteichef der Kongresspartei, und das ist ja momentan Herr Kaige, steht natürlich immer im Schatten der Familie. Also das ist natürlich extrem schwer, weil es sozusagen keine Führerfigur gibt, von der man annimmt, dass sie eben jenseits dieser Familiendynastie operieren kann. Und das macht es natürlich extrem schwer. Die nächsten Anwärter für die Opposition werden dann eigentlich nur noch die Regionalparteien, aber diese bleiben natürlich auf ihre Bundesstaaten oder vielleicht mal noch einen angrenzenden Bundesstaat beschränkt. Das heißt, wir haben hier eigentlich keine richtige nationale Alternative und die Kongresspartei tut sich schwer, weil man eigentlich aus dem Schatten der Gandhi-Familie vermutlich einmal heraustreten müsste. Aber solange eben die Familie oder die Mutter Sonia Gandhi, Rahul Gandhi oder seine Schwester Priyanka noch in der Parteihierarchie so stark vertreten sind, sieht natürlich jeder, dass sozusagen die Kongresspartei weiterhin nur von der Gandhi-Familie dominiert wird.
Die Wirtschaft Indiens, die wächst ja in einem Maße, von der wir in Deutschland, sage ich mal vorsichtig, fast nur träumen können. Und Indien ist noch vor Großbritannien die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also wirtschaftlich betrachtet kann die Regierung durchaus auf Erfolge verweisen, aber offenbar kommt der Wohlstand bei sehr wenigen Menschen auch wirklich an. Also zwischen Hightech und Slum liegt da ja buchstäblich oft nur eine Straßenkreuzung in indischen Großstädten. Ignoriert die Regierung das Problem, ich sage jetzt mal, zugunsten hoher Wachstumsraten?
Na, die Regierung nutzt, glaube ich, die hohen Wachstumsraten und übertüncht damit eine Reihe von Problemen. Wir haben jetzt bei Umfragen gesehen, dass eigentlich die größten Sorgen der Menschen vor allem Arbeitslosigkeit sind, auch die hohe Inflation, auch die zunehmende Korruption. Das heißt, wir haben eigentlich in Indien das Problem, dass wir zwar hohe Ausgaben für Infrastruktur gehabt haben in den letzten Jahren, die natürlich auch das Wachstum befördert haben, dass es aber eigentlich ein Wachstum ist, was eben keine Arbeitsplätze schafft. Die Regierung versucht das zu kompensieren eben mit einer Reihe von Sozialprogrammen. Hier hat die Regierung von Herrn Modi natürlich auch viel Geld in die Hand genommen in den letzten Jahren, aber es bleibt generell eben eine Schwäche des indischen Wirtschaftsmodells, dass wir zwar diese hohen Wachstumszahlen haben, aber dass eben damit keine Arbeitsplatzeffekte oder kaum Arbeitsplatzeffekte verbunden sind, sodass man natürlich nicht so richtig weiß, wie soll eigentlich die zukünftige Wirtschaftspolitik aussehen. Die Hoffnung, das neue China zu werden, das wird sich vermutlich nicht erfüllen, weil der verarbeitende Sektor deutlich hinterherhinkt. Die Hoffnung, dass das Wirtschaftswachstum allein aufgrund von Dienstleistungen erreicht werden kann, das ist eben fraglich. Also die wirtschaftliche Entwicklung jenseits der guten Wachstumszahlen und dem Ausbau der Infrastruktur wirft auch einige Fragen auf.
Schauen wir kurz auf die Außenpolitik. Indien nimmt sich heraus und darf das schließlich auch, mit einem Land wie Russland enge wirtschaftliche Beziehungen zu unterhalten, gleichzeitig aber auch mit dem Westen zu kooperieren. Klingt so ein bisschen für mich wie so ein Echo der blockfreien Bewegung der Zeit des Kalten Krieges. Haben wir so eine Art neue blockfreie Bewegung mit Indien wiederum an der Spitze, aber diesmal mit deutlich größerem wirtschaftlichen Selbstbewusstsein?
Na, ich glaube, Blockfreiheit ist, glaube ich, ein Begriff, der eben für die Phase des Kalten Krieges reserviert war. Indien hat aber auch schon damals eben sich immer nur an seinen nationalen Interessen ausgerichtet. Und das ist ja eigentlich in dem Sinne eine große Kontinuitätslinie in der indischen Außenpolitik, die wir jetzt sehen. Russland ist für Indien eben ein ganz wichtiger Faktor, nicht nur in Bezug auf die militärische Zusammenarbeit, sondern eben auch im politischen Bereich. Russland ist eben für Indien der wichtigste Partner im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Das heißt, wenn es mal dort Themen gibt, wie zum Beispiel die Frage über Kaschmir, dann wäre natürlich Russland der zentrale Partner. Also Indien folgt hier eigentlich seiner Kontinuitätslinie und es wäre, glaube ich, naiv von Seiten des Westens anzunehmen, nur weil wir jetzt die Zusammenarbeit mit Indien investieren im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, im militärischen Bereich, dass sich Indien hier auf einen außenpolitischen Kurswechsel einlassen wird, das sehe ich nicht, sondern Indien wird diesen geopolitischen Moment nutzen, den es momentan hat. Alle wollen mit Indien zusammenarbeiten. Indien gilt als zentraler Partner, auch mit Blick als Gegengewicht zu China. Das wird Indien für sich nutzen, um damit natürlich mittel- bis langfristig seine eigene internationale Position zu stärken.
Seit Freitag wird in Indien ein neues Parlament und damit auch eine neue Regierung gewählt, und zwar noch bis Anfang Juni. Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit Christian Wagner, Indien-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.